Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Zeiten ändern sich, also ändern wir heute das BAföG.
Ja, das sagte heute Vormittag die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Und die BAföG-Novelle ist durch den Bundestag, gleich mehr. Wie effizient ist das deutsche Bildungssystem? Gute Frage. Die Antwort bzw. Antworten legt der nationale Bildungsbericht einmal im Jahr vor. Heute war es wieder soweit. Auch dazu haben wir mehr in dieser Sendung. Und dann wollen wir noch genauer wissen, warum sich Eltern und Schüler an einem Gymnasium vehement gegen eine neue Schulleitung wehren. Ich bin Thekla Jahn. Bleiben Sie dran. Mehr Geld ist immer gut. Das wird es nun auch geben für Studierende, die BAföG beziehen. In dieser Woche wurde noch einmal ordentlich gerungen. Wir haben es hier im Bildungsmagazin begleitet, um Bedarfssätze, Freibeträge und eine Studienstarthilfe für bedürftige Studierende, die noch aufgenommen wurde in die 27. BAföG-Novelle. Heute wurde sie im Bundestag diskutiert und verabschiedet. Magdalena Neubich hat sich das angehört und die Details für uns.
Im Plenarsaal des Bundestags waren heute noch nicht einmal die Hälfte der Abgeordnetenplätze besetzt, als die zweite und dritte Lesung des BAföG-Gesetzes morgens um 9 begann. Die Zuschauer- und Pressetribünen waren dafür umso voller, als Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP zu Beginn der Debatte im Plenum um Stimmen warb.
Die Zeiten ändern sich, also ändern wir heute das BAföG. Höhere Freibeträge machen es künftig attraktiver, der digitale Antrag macht es moderner, die höhere Altersgrenze macht es flexibler und wir füllen eine weitere Stufe des Aufstiegsversprechens wieder in unserem Land mit neuem Leben. Dafür werbe ich um Ihre Zustimmung.
Nach Ansicht der Ampelparteien hängt der individuelle Bildungsweg immer noch zu sehr vom Bildungsabschluss und Geldbeutel der eigenen Eltern ab. So studierten beispielsweise 7 von 10 Kindern aus Akademikerhaushalten, aber nur 2 von 10 Nicht-Akademikerkindern. Mit der jetzigen BAföG-Gesetzesnovelle solle erzielt werden, dass künftig mehr Menschen von BAföG profitieren können. SPD-Politiker Sönke Rix.
Wie erreichen wir das? Zum Beispiel durch die Erhöhung des Freibetrags von Eltern. Dadurch haben wir tatsächlich die Chance, dass noch mehr junge Menschen noch unabhängiger tatsächlich vom Einkommen der Eltern vom BAföG profitieren können.
Die Freibeträge, die auf das Einkommen der Eltern gewährt werden, steigen mit der Novelle um 20,75%.
Und wir erreichen es auch durch die Anhebung der Altersgrenze auf 45.
Führte Sönke Rix weiter aus. Durch eine BAföG-Förderung auch in höherem Alter könne individuellen Lebensläufen besser Rechnung getragen und lebenslanges Lernen ermöglicht werden. Außerdem sieht die Gesetzesnovelle vor, dass Menschen in Ausbildung auch dann BAföG beziehen können, wenn sie Erspartes haben. Konkret heißt das, unter 30-Jährige dürfen künftig bis zu 15.000 Euro besitzen, die nicht aufs BAföG angerechnet werden. Bei über 30-Jährigen soll die Grenze bei 45.000 Euro liegen. Die Linkspartei stimmte als einzige Oppositionspartei für die Gesetzesnovelle. Dennoch kritisierte sie die Neuregelung als unzureichend. So sei die Anpassung der Bedarfssätze um nur 5,75% angesichts horrender Mieten zu niedrig. Und die Novelle daher nur Kosmetik an einem ansonsten runtergewirtschafteten BAföG, sagte Nicole Gohlke.
Die Studis bleiben unter Hartz-IV-Niveau, sie bleiben unterhalb der Armutsgrenze. Und da wundert sich dann die Ampel, warum ihr nicht alle um den Hals fallen vor lauter Dankbarkeit. Und ich finde das wirklich ein bisschen weltfremd, das muss ich an dieser Stelle sagen.
Auch die Unionspolitikerin Katrin Staffler kritisierte die Gesetzesnovelle als Reförmchen und prangerte ebenfalls die Anpassung der Bedarfssätze an.
Im Mai diesen Jahres war die Inflationsrate bei 7,9%. Und Sie möchten jetzt die Bedarfssätze, nein, nicht wie ursprünglich gedacht, um 5% erhöhen. Nein, Sie erhöhen sogar um 5,75%. Merken Sie selber, oder?
Kritik aus den Ampelparteien an der Bildungspolitik der unionsgeführten Regierung in den letzten Jahren wies Katrin Staffler zurück. Nina Starr von den Grünen erklärte wiederum, dass diese BAföG-Änderung nur ein erster Schritt auf einem größeren Reformweg sei und die Ampelkoalition schrittweise weitere Anpassungen vornehmen wolle.
Wir wollen einen Mechanismus für regelmäßige BAföG-Erhöhungen, damit wir die Leistungen der Wirklichkeit anpassen. Wir wollen finanzielle Planbarkeit für diejenigen, die ein Studium aufnehmen wollen. Einfachere, schnellere Bearbeitungsverfahren und mehr Unterstützung beim Beginn des Studiums mit der Studienstarthilfe.
Die AfD-Fraktion kritisierte unter anderem die auf 45 Jahre angehobene Altersgrenze und die Ausweitung der Förderung auf einen größeren Personenkreis.
Studieren, meine Damen und Herren, ist eine Chance, aber kein staatlich garantiertes Menschenrecht für jedermann.
sagte AfD-Bildungspolitiker Götz Frömming. Dass BAföG perspektivisch noch elternunabhängiger werden könnte, lehne die AfD ab.
Der nationale Bildungsbericht, der Name sagt, kümmert sich um die Situation im Land. Und sie ist, was die Bildung angeht, nicht so, wie sie sein könnte. Schon im Vorfeld der Veröffentlichung hatte gestern die Erziehungswissenschaftlerin Felicitas Thiels, die auch Co-Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz ist, von einer Notsituation gesprochen. Die Lage sei dramatisch. Immer wieder falle in Deutschland Unterricht aus, weil Lehrkräfte fehlen. Und das sei nur der Gipfel des Eisberges. Der nationale Bildungsbericht wurde vor einer halben Stunde nun veröffentlicht und meine Kollegin Christine Watti hat ihn gelesen und mit Experten gesprochen. Christine Watti, welche Erkenntnisse bietet der Bildungsbericht? Er ist ja immerhin der erste, der sich auf die Erfahrungen aus 2 Jahren Pandemie beziehen kann.
Ja, deswegen ist diese aktuelle Version, würde ich sagen, auch so ein bisschen eine, die zwischen den Welten hängt. Also zwischen der Vor-Corona-Welt und dem, was sich davon ausgehend jetzt wirklich nachhaltig verändern kann. Das kann auch dieser Bildungsbericht noch nicht so richtig feststellen. Aber der kann eben schon zaghaft deutlich machen, dass die Pandemie auch hier im Bildungsbereich als Brennglas hervorgezaubert hat, was alles schief läuft. Und dabei aber sollen die Zahlen helfen, das wieder zu richten. Das sagte auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger.
Wir brauchen diese Daten, weil wir einfach wissen müssen, wo wir hingehen. Und das können wir nur, wenn wir wissen, von wo wir aus starten. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Da könnten wir auch in anderen Bereichen, wir haben eben das Aufholprogramm nach Corona, wir müssen wissen, wie das, was wir machen, wirkt. Nicht um mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sondern um einfach zu sehen, wie setzen wir das Geld ein und wo setzen wir das Geld ein, um auch wirklich den jungen Menschen ihre Chance zu geben.
Ja, und ich würde vielleicht noch ergänzen, um dann vielleicht auch mal Strukturen schneller anzupassen. Wichtige Ergebnisse dieses Bildungsberichts sind in kurz ein paar angedeutete zumindest. Also es gibt mehr Kinder und Erwachsene in Bildungseinrichtungen. Im Grundschulbereich allerdings auch eine rückläufige Zahl von Bildungseinrichtungen. Das muss beobachtet werden. Es gibt weniger Schulabbrüche aktuell. Da muss man aber sehen, woher das kommt, ob das möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass die Pandemiebedingungen für manche Schülerinnen und Schüler dann wiederum leichter waren. Es gibt einen Rückgang von Neuzugängen im Bereich der beruflichen Ausbildung. Ein Tiefpunkt von 900.000 Neuzugängen nur noch im Jahr 2021. Und den Schulen ist es wie erwartet in der Pandemie unterschiedlich gut gelungen, die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Und dann ging es natürlich noch um das Thema Digitalisierung und natürlich auch die immer überhaupt noch gar nicht behobenen sozialen Ungleichheiten.
Schauen wir mal auf diese drängenden Probleme. Was wurde da angedeutet? Wo kann es hingehen?
Also wenn wir jetzt so pandemiebedingt erstmal kurz auf die Schulen schauen, da geht es im Moment noch gar nicht darum, wirklich so harte Zahlen schon zu haben, aber erste Befunde zu teilen. Also zum Beispiel, dass es einen Rückgang der Leseleistung der Viertklässlerinnen gibt, wenn man beispielsweise 2021 und 2016 vergleicht. Die Autoren schreiben aber auch, das kann nicht nur auf die Pandemie zurückzuführen sein, aber eben auch. Oder eben auch noch eine andere, dann doch mit einer Zahl belegter Fakt. Im Frühjahr 2021 standen nur 38% der Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Klassen im direkten Kontakt. Auch feststellen kann man aber eben, es haben deutlich weniger Jugendliche als in den Vorjahren die Schule ohne mindestens einen ersten Schulabschluss verlassen. Und was die Kitas betrifft, da sagt der Bericht, es spricht einiges dafür, dass sich die Bildungsungleichheiten in der frühen Kindheit durch den teilweisen Ausfall der öffentlichen Fördermöglichkeiten jetzt auch noch verstärkt haben.
Digitalisierung ist ja in dem Fall, gerade auch während der Pandemie, ein wichtiges Thema, ein Dauerbrennerthema sozusagen. Was sagt der Bildungsbericht dazu? Wie viel Hausaufgaben gibt es zu tun?
Also man kann immerhin feststellen, um mal was Positives zu sagen, digitale Angebote sind inzwischen selbstverständlich, aber je nach Anbieter von unterschiedlicher Relevanz. Hochschulen können da mehr anbieten. Sehr dünn wird es dann in Richtung Volkshochschulen und Wohlfahrtsverbände, sind ja auch Bildungseinrichtungen. Und es gibt sehr prägnante Unterschiede zwischen Stadt und Land mit Blick auf Menschen, die Online-Angebote dann auch tatsächlich annehmen. Da soll einiges passieren. Die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen hilft dabei, aber sagte Bettina Stark-Watzinger, wie zum Beispiel im Digitalpakt.
Der Digitalpakt ist hier ein Beispiel. Wir haben damit der Digitalisierung einen ersten Anschub gegeben. Damit dürfen und müssen wir uns aber nicht zufrieden geben. Wir müssen ihn weiter beschleunigen. Denn wir sehen, dass es zu lange dauert, bis das Geld aus dem Haushalt dann auch wirklich in den Schulen ankommt. Und deswegen gibt es dazu heute eine umfassende
heute und morgen eine umfassende Statuskonferenz, wo wir wirklich konkrete Themen identifizieren wollen, die wir in der Umsetzung vereinfachen wollen. Ich glaube, das sind wir den Familien, den Kindern in unserem Land auch schuldig.
Ja, das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Also wenn man diesen Bericht sozusagen liest, dann hat man an vielen Stellen auch das Gefühl, den hätten auch tatsächlich Familien selber schreiben können in weiten Punkten. Also mit den Erfahrungen, die sie nun mal gemacht haben und die hier einfach auch bestätigt wurden. Aber in Sachen Digitalisierung haben wir gehört, da geht auf jeden Fall noch was.
Das Thema Bildungspersonal kommt auch im Bildungsbericht vor. Die Länder einigen sich immer auf ein gemeinsames Schwerpunktthema alle 2 Jahre. Haben Sie sich denn auch auf gemeinsame Zahlen geeinigt, was ja das Bildungspersonal angeht?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Also da müssten vielleicht auch mal alle Bundesländer die wirklichen Warenzahlen auf den Tisch legen. Denn der Bildungsbericht geht von fehlendem Lehrpersonal mit einer Zahl von 30.000 bis 2030 aus. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema und dann wirklich was für die absoluten Insider. Denn bereits vor einiger Zeit ging zum Beispiel in einem Bericht des ZDF der Verband Bildung und Erziehung davon aus, dass ganz im Gegenteil es über 120.000 Lehrkräfte seien, die im Schulbereich fehlen. Karin Prien war auch auf der Pressekonferenz anwesend, die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, und die sagte Folgendes dazu.
Deshalb hat die Kultusministerkonferenz neben vielen anderen Beschlussfassungen dazu ja im März beschlossen, sehr grundlegend sich mit der Frage des pädagogischen Personals an Schulen zu beschäftigen, auch die ständige wissenschaftliche Kommission mit Empfehlungen dazu zu beauftragen, wie wir kurz-, mittel- und langfristig dieses Problem angehen können. Wir werden dazu der ständigen wissenschaftlichen Kommission heute auf der KMK-Sitzung, die ja auch heute in Berlin stattfindet, dazu auch einen Fragenkatalog übermitteln und werden dazu Empfehlungen dann im kommenden Jahr bekommen.
Ja, und da wurde bei der Vorstellung dafür geworben, kreativ und out of the box zu denken. Und im Bereich der Hochschulen haben wir schon gehört, da passiert zumindest was in der BAföG-Situation.
Also viele Informationen. Na klar, beim Nationalen Bildungsbericht gibt es viel zu besprechen. Herzlichen Dank an meine Kollegin Christine Watti in Berlin. In Deutschland fehlen Lehrkräfte. Der nationale Bildungsbericht hat das noch einmal deutlich gemacht. Für keinen ist dieses überraschend. Noch schlimmer aber als der Lehrermangel ist die Müdigkeit bei den Schulleitungen. Jeder Vierte macht die Aufgabe nur ungern. Die Arbeitsbelastung ist extrem hoch. Und es gibt immer mehr führungslose Schulen in Deutschland. Nachbesetzung schwierig. Dabei sind es gerade die Schulleitungen, die maßgeblich die Qualität der Schule und des Bildungserfolges der Schüler beeinflussen. So eine aktuelle Studie des Impact Lab der Wibben-Stiftung. Keine Schulleitung ist demzufolge eine schlechte Option. Dennoch wollen in Bochum jetzt Eltern eine neue Schulleitung verhindern, weil sie von der Schulbehörde oktroyiert werde. Sie fordern ein Mitspracherecht. Kai Rüßberg hat für uns die ganze Geschichte.
IT-Fachmann Stefan Hoffmann engagiert sich in der Elternvertretung für die Lessing-Schule, das einzige Gymnasium im Bochumer Osten.
Wir sind von der Schule sehr begeistert und finden es einfach auch gut, wie auch dieses Zusammenleben von Eltern und von Schülern und von Lehrern aktuell funktioniert. Wir möchten das ganz gerne bewahren für die Zukunft.
Ärztin Svenja Schmidt hält das Lessing-Gymnasium für den idealen Ort, an dem ihr Kind soziale Kompetenzen aufbauen und schulisches Rüstzeug erlangen kann. Sie beobachtet,
dass viele Kinder einfach sagen, ich gucke mir gar nicht eine andere Schule an, ich finde das toll. Und wenn sie dann da sind, ist es auch einfach eine tolle Schule, die soziales Lernen, soziales Verstehen, demokratisches Verstehen einfach aufbauen und weiter fortführen wollen, sodass dann nachher mündige Bürger dabei rauskommen, die Entscheidungen auf eigener Meinung entwickeln können.
Doch nun ist der Schulfriede massiv gestört, heißt es in einer Petition, die die Eltern gestartet haben. Mehr als 1.800 Unterstützer haben im Internet bereits unterzeichnet. Grund ist die Nachfolge des pensionierten Schulleiters. Vor einem Jahr hatte die Schulkonferenz, dazu gehören Schülerinnen und Schüler, Lehrende und Eltern, einer Ausschreibung für die Leitungsstelle zugestimmt. Monate vergingen, dann präsentierte die Landesschulbehörde einen Schulleiter, der intern bestimmt wurde.
Wir sind mit dem Verfahren des Auswahls des Neuen nicht einverstanden, denn dieses Verfahren hat uns überhaupt nicht beteiligt und wurden ein Jahr später darüber informiert, dass dieses Ausschreibungsverfahren niemals stattfinden wird, sondern dass wir einen Schulleiter bekommen, der woanders nicht mehr eingesetzt werden kann.
Tatsächlich hat die Schulaufsicht einen Pädagogen ausgewählt, der vor 2 Jahren an einer anderen, deutlich kleineren Schule aus dem Amt entfernt wurde. Dort wurde ihm unter anderem ein autokratischer Führungsstil vorgeworfen. In einem Urteil des Verwaltungsgerichts heißt es dazu, es gab erhebliche Probleme, vor allem in den Bereichen der pädagogischen Führung, aber auch in der Organisation und Steuerung. Damit solche Verfehlungen jetzt am Lessing-Gymnasium in Bochum nicht wieder passieren, kündigte die Schulaufsicht an, dass er durch zwei Vorgesetzte engmaschig bei der Einarbeitung betreut werden solle. Dies machte die Schulpflegschaftsvorsitzende Svenja Schmitz erst so richtig misstrauisch.
Da ist man natürlich skeptisch. Wenn ein Chef kommt, dann erwarte ich, dass ein Chef Chef sein kann und nicht noch zwei Leute braucht, die ihm sagen, wie Chefsein funktioniert.
Unbeantwortet bleibt, warum die Landesregierung den Pädagogen für ungeeignet hielt, ein nur zweizügiges Gymnasium in einer Kleinstadt zu führen, ihn aber nun als Leiter einer vier- bis fünfzügigen Großstadtschule einsetzt. Das kommentiert die zuständige Bezirksregierung nicht. Es heißt nur auf Anfrage des Deutschlandfunks, man mache von der im Schulgesetz formulierten Möglichkeit Gebrauch, eine Schulleiterstelle ohne Ausschreibungsverfahren zu besetzen. Svenja Schmitz ist besorgt.
Wir befürchten, dass gute Lehrer vielleicht sagen, ich gehe, lasse mich versetzen, bleibe vielleicht länger in Elternzeit oder plane jetzt mal Kinder.
Und auch in der Kommune, der Stadt Bochum, macht man sich Sorgen um die langfristigen Folgen der Entscheidung, so die grüne Ratsabgeordnete und Schulpolitikerin Birte Kaspers-Schäfer.
Es ist natürlich für uns auch wichtig, dass wir in den Schulen glückliche Schüler, glückliche Eltern haben. Und wenn irgendwann eine Schule vielleicht Probleme hat, ihre Plätze zu besetzen, weil die Eltern ihre Kinder dort nicht mehr hinschicken wollen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die gesamte Kommune.
Obwohl die Kommune für die Schulorganisation zuständig ist, ist sie bei der Besetzung der Stellen völlig machtlos und wird genauso wenig gehört wie die Eltern- oder Schülervertreter, sagt Ernst Steinbach. Er ist Vorsitzender des Bochumer Schulausschusses und bedauert das Vorgehen der Landesschulbehörde.
Wir wollen ja in unseren Schulen den Kindern Demokratie beibringen. Und wir wollen sie an Demokratie heranführen. Demokratie heißt Mitsprache und Mitsprache heißt Dialog. So, und wenn eine Seite den Dialog einstellt, dann ist das ein schlechter Stil und dann konterkarieren wir eigentlich das, was Schule jungen Menschen beibringen soll. Denn die sind doch jetzt alle frustriert, dass sie nicht gehört werden.
Die Möglichkeit einer Anhörung der Schulkonferenz bei der Besetzung von Schulleitung war vor 15 Jahren unter der ersten schwarz-gelben Landesregierung aus dem Gesetz gestrichen worden. Die Eltern sehen nun nur noch eine Chance, um den umstrittenen Schulleiter zu verhindern. Sie haben den Petitionsausschuss des Landtags angerufen.
China und sein Verhältnis zu Forschung und Lehre in Deutschland haben wir in dieser Sendung immer wieder kritisch beleuchtet. Heute blicken wir speziell auf chinesische Studierende. In den technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen in Deutschland sind sie immer häufiger anzutreffen. Und manche befürchten, damit könnte wertvolles Know-how aus Deutschland nach China abfließen. Der Freistaat Bayern will jetzt in seinem neuen Hochschulgesetz Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer möglich machen. Die chinesischen Studierenden seien ein wesentlicher Grund. Studierendenvertreter haben sich in dieser Woche auch bei uns im Bildungsmagazin grundsätzlich gegen eine solche Einführung von Studiengebühren ausgesprochen. Tobias Krone geht heute für uns der Frage nach, warum Chinesen in Deutschland studieren und ob Gebühren sie tatsächlich von einem Studium abhalten würden.
Nicht-EU-Ausländer sollen, wenn die Hochschulen das wollen, Studiengebühren in Bayern zahlen. Im CSU-geführten Wissenschaftsministerium begründet man dies vor allem mit den vielen Chinesen in technischen Studiengängen. Wenn diese ohnehin nur in Deutschland studierten, um dann mit dem Wissen nach China zurückzugehen, sollten sie wenigstens dafür zahlen, so die Argumentation. In der Tat wird diese Gruppe der Studierenden immer größer. Ulrich Meyer, Pressesprecher der TU München, kurz TUM.
Die TUM ist für chinesische Studierende sehr, sehr attraktiv offenbar. Die Zahlen steigen seit einigen Jahren deutlich an. Wir haben derzeit knapp 2.900 Studierende, die direkt aus China kommen und die bei uns studieren. Das ist schon fast eine Verdoppelung gegenüber 2018.
Besonders beliebt an der TUM sind für die Studierenden aus China vor allem die Fächer Informationstechnik, Elektrotechnik, Maschinenwesen und Informatik. Dem Argwohn im Wissenschaftsministerium gegenüber jungen Chinesen will man sich an der TU München nicht anschließen.
Sie sind willkommen tatsächlich an der TUM und werden nicht als Gefahr oder als Störfaktor wahrgenommen. Nein, sie tragen dazu bei, dass wir ein sehr internationales, interkulturelles Gefüge hier haben, einen Austausch, eine Zusammenarbeit.
Und von der profitierten auch deutsche Studierende. Doch ist das möglicherweise blauäugig angesichts einer Wirtschafts- und Militärmacht China, die ihre Bevölkerung und damit auch Studierende immer weiter gleichschaltet? Die China-Expertin an der Freien Universität Berlin, Sabrina Habich-Sobigalla, hat sich Anfang 2018 in einem Studienprojekt mit chinesischen Studierenden beschäftigt, die technische Fächer an der TU Berlin studierten. Ihr eröffnet sich ein ambivalentes Bild.
Es gibt natürlich immer wieder vielleicht indirekt Abhängigkeiten, wenn Studierende wissen, zum Beispiel, dass sie nach dem Studium nach China zurückkehren werden und sich vielleicht sogar auch um eine Arbeitsstelle in der Staatsbürokratie bewerben wollen, fühlen sie sich mitunter verpflichtet, während ihrer Zeit im Ausland ein positives China-Bild zu vermitteln. Ja, das wäre vielleicht so ein Beispiel. Aber da steckt keine groß angelegte Strategie dahinter, warum die Personen ins Ausland gehen.
Chinesische Studierende finanzierten ihren Deutschlandaufenthalt oft nicht mit staatlichen Stipendien, sondern aus eigener Tasche.
Mein erster Grund liegt ganz einfach in der Qualität der Bildung. Während Studierende in Chinas Elite-Universitäten Zugang zu sehr guter Bildung haben, steht diese Tür nur für einen kleinen Teil von Studienanfängerinnen und Anfängern offen.
Wer beim chinesischen Schulabschluss nicht sehr gut abschneide, müsse sich mit den eher schlechten Standard-Unis in China begnügen. Oft könnten Studierende sich das Fach gar nicht aussuchen. Also versuchten es einige im Ausland. Zudem genieße ein deutscher Hochschulabschluss ein hohes Ansehen in China. Ein wichtiges Pfund bei gegenwärtig 15% Jugendarbeitslosigkeit in China. Doch auch ein Studium in Deutschland ist nicht so leicht zu bekommen. TUM-Sprecher Ulrich Meyer.
Wir haben Auswahlverfahren. Wir machen tatsächlich Gespräche mit den Studierenden und stellen fest, passen die rein, haben die nötigen Fähigkeiten, die nötigen Interessen, das Engagement.
Das zähle. Die eventuelle Staatsnähe von BewerberInnen prüfe die TUM nicht. Wie häufig chinesische Studierende nach dem Studium in Europa bleiben, um als Fachkräfte die hiesige Wirtschaft zu verstärken oder zurückgingen, darüber führe man an der TU München keine Statistik. Nutzt die chinesische Volkswirtschaft indirekt deutsche Hochschulen aus? Eine berechtigte Frage findet die hochschulpolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag, Verena Oskian. Kritik an Chinas Politik dürfe man aber nicht über Studiengebühren üben. Das sei der falsche Weg. Andere Maßnahmen fände sie sinnvoller.
Wie können wir über entsprechende Vorabquoten dafür sorgen, also dass eben entsprechende Studiengänge auch gerecht verteilt werden?
Selbst wenn man Studiengebühren einführen würde, würde das die Anzahl an chinesischen Studierenden nicht unbedingt verringern, ist die China-Expertin Sabrina Habich-Sobigalla überzeugt.
Normalerweise werden dann auch Studiengebühren eingeführt, die immer noch deutlich unter den lägen, die in Großbritannien oder den USA gelten, würde ich jetzt mal meinen, ohne das genau zu wissen. Und diejenigen, die nach Deutschland kommen wollen, würden dies weiterhin tun.
Und offenbar hat man es auch an den Hochschulen nicht eilig. Bis jetzt gäbe es noch keine Pläne, von Nicht-EU-AusländerInnen Studiengebühren zu verlangen, erfährt man von der TU München.
Ja, und das Bayerische Hochschulgesetz soll noch in diesem Sommer verabschiedet werden. Unterdessen ist das umstrittene Berliner Hochschulgesetz heute verabschiedet worden. Es soll promovierten Nachwuchswissenschaftlern frühzeitig eine Anschlusszusage für eine unbefristete Beschäftigung geben. Neu in letzter Sekunde, die Anschlusszusage ist daran gebunden, dass dadurch das jeweilige Qualifikationsziel wie die Berufsfähigkeit auf eine Professur erreicht wird. Allerdings beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist seit letzten Dezember eine Verfassungsbeschwerde der Humboldt-Universität anhängig. Mal schauen, ob es so bleibt in Berlin mit dem Hochschulgesetz. Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn.